Was suchst du noch?
Schlagwort Selbstwertgefühl, würde ich ganz klar sagen. Die Selbstliebe, also die Liebe, die ich als Kind nicht bekommen habe, damals von meinem Vater, und die ich dann anders versucht habe zu füllen, so dass meine Existenz einen Sinn hat in dieser Welt und dass das einen Wert hat, dass es mich gibt und alles, was ich tue. Also ich setze mir auch gerne Ziele, die ich dann aber nicht erreiche, um mich dann darüber zu ärgern. Also ich habe schon Stimmen, die dann eben hochkommen, die dann mich selber sozusagen wieder runterziehen wollen. Und ich bemerke das und sage, jetzt halt mal deine Klappe, Stimme. Aber die Stimme ist ja trotzdem erstmal da.
Ich glaube, eine der wichtigsten Lektionen, die wir als Menschen lernen können, ist, nicht zu sehr zuzuhören, wenn wir denken. Und das klingt so bescheuert, aber genauso ist es. Zu oft glauben wir seien unsere Gedanken. In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywood-Filmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein heutiger Gast ist die Hanna. Vielen Dank, dass du dabei bist und schön, dich zu hören.
Ja, gerne, danke.
So, was machst du denn gerade mit deinem Leben? Was fängst du mit deinem Leben an?
Das ist eine große
die ganz große Frage.
Frage
zu Beginn. Ja, natürlich. Das Interessante ist, wenn man die Frage zuerst stellt, dann merkt man, was für die Leute so wichtig im Leben ist. Fangen sie mit privaten Dingen an oder mit beruflichen Dingen?
Auch das vermischt sich bei mir eigentlich auch immer alles. Ich trenne das nicht so. Ich habe im Juni eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin beendet, mitten in Corona. Und der eigentliche Plan war dann, halb auf der Bühne zu stehen und künstlerisch zu sein und halb sozialpädagogisch zu arbeiten. Und das ist halt komplett nicht gelungen, weil es gar nicht geht, aktuell die eine Seite auszuleben. Und deswegen tue ich das, was geht gerade.
Das heißt, der Traum des Musicals, war das sowas, was du schon länger geplant hast und jetzt endlich umgesetzt hast? Und was war Plan A und was war Plan B bei dir im Leben?
Auch so eine schwierige Frage.
Wir sind ja hier nicht zum Spaß.
Nee. Also ich habe mal mit so einer Coaching-Frau mal gesprochen und da kamen wir darauf, dass mein Ziel immer war, Menschen zu inspirieren. Als großes Ziel in meinem Leben. Und erst bin ich den Weg gegangen über, was kann ich gut, was macht mir Spaß, und bin in der sozialen Arbeit gelandet. Ich bin Sozialpädagogin als anderen Beruf und bin über die Schiene gegangen, über Biografisches, habe internationale Entwicklung noch studiert. Und dann kam nochmal die Leidenschaft in mir und wo ich gemerkt habe, okay, als Kinder und Jugendliche wolltest du eigentlich auch Schauspielerin sein und auch Menschen zum Lachen bringen und auch dich ausdrücken auf künstlerische Art. Und dann kam die Leidenschaft zurück und dann habe ich Musical studiert und wollte beides machen. Und dann kam Corona.
Darf ich fragen, wie alt du eigentlich bist? Das klingt ja jetzt schon, als hättest du schon so wahnsinnig viel gemacht. Führ uns mal durch die Timeline. Wann war was dran?
Also ich habe manchmal das Gefühl, ich könnte 50 sein, weil die Lebenserfahrungen müssten 50 Jahre sein, aber ich bin 31. Genau, ich habe mit 19 Abi gemacht, habe dann Sozialpädagogik und internationale Entwicklung studiert, war mit 23 fertig, habe dann ein paar Jahre gearbeitet, Vollzeit als Sozialpädagogin, und dann noch ein paar Schlenker ins Ausland gemacht und ein paar Kurven hier und da. Und ja, jetzt, dann habe ich mit 28 Musical angefangen zu studieren und bin jetzt mit 31 fertig, wo andere im Musical schon über die Rente nachdenken in der Branche. Also roter Faden war da, aber nicht so ganz so offensichtlich für außen, wo der dann eigentlich ist.
Ne, also für mich ist es sehr klar, dass der rote Faden das ist, dass du einfach Menschen berühren willst und Menschen irgendwas mitgeben möchtest. Und das kann man als Sozialpädagoge ja genauso machen, wie wenn man auf der Musicalbühne steht und eine Geschichte vermittelt, wo Leute sich wiedererkennen und mitfühlen können und weinen können und lachen können.
Das war auch immer so mein Thema. Mir ging es nicht darum, ich liebe die Bühne, weil ich eine Rampensau bin, weil ich es cool finde, wenn alle Menschen mich irgendwie bewundern oder was auch immer. Also ist bei manchen auch die Motivation, ich sage, nee, das juckt mich gar nicht. Es geht mir um den anderen, um die Reaktion beim Publikum. Und wenn ich sehe, dass jemand berührt wird, weil ich eine Ballade emotional singe und dadurch weinen kann, was die Person in echt vielleicht nicht so kann normalerweise, dann ist das für mich das größte Glück. Und als Sozialpädagogin ist das nicht so anders für mich. Wenn ich Menschen erreiche, die normalerweise zumachen, die blockieren, die Emotionen nicht rauslassen können und ich schaffe das durch meine Arbeit, dann ist das, gehe ich glücklich nach Hause. Also,
so. Das ist so krass. Wir sprechen noch keine 5 Minuten und ich merke, was für eine Riesengemeinsamkeit wir haben, weil ich bin ja auch Filmjournalist. Ich rede gerne über Geschichten, weil ich Leute damit inspirieren will und ich arbeite als Coach und als psychologischer Berater, weil ich weiß, es ist genau das Gleiche. Egal, ob man über eine große Geschichte spricht oder über das, was im Leben passiert. Es geht darum, dass man Menschen ein bisschen mehr Raum in sich selbst gibt. Und wenn man vielleicht keinen Raum hatte, um bisher zu weinen und das über eine gute Geschichte machen kann oder eben durch ein schönes Coaching, dann ist das ein so unglaublich großes Geschenk, weil es einen selbst viel größer macht.
Ja, total.
Was sind so die Sachen, die bei dir im Leben dazu geführt haben, dass du ein bisschen größer wurdest, dass du gemerkt hast, da ist jetzt mehr Raum in mir, weil ich den zulasse?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Thema, was mich immer noch beschäftigt. Also wie kann ich größer werden? So, oder wie kann ich meine innere Größe nach außen bringen? Ich glaube, da bin ich noch nicht am Ende. Oder ich hoffe es zumindest nicht. Dass da noch mehr geht, wäre schön. Das Auseinandersetzen mit mir selbst ist auf jeden Fall immer ein guter Weg gewesen. Mit dem, was meine Biografie mir mitgibt, was meine genetischen Dispositionen mir mitbringen. Alles so, was ich erlebt habe und wohin mich das bringt und wie ich das nach außen tragen kann.
Was sind deine Lieblingsmusicals? Das muss ich jetzt natürlich wissen. Was sind die Sachen, mit denen du dich besonders wohl gefühlt hast? Welche Rollen, welche Songs, welche Geschichten?
Also mein absoluter Favorit, der hat mich auch, da habe ich gesagt, da will ich hin. Ich habe das Musical Rent geguckt in New York City auf dem Broadway live in, Gott, wie alt war ich denn da? 13. Also ich habe in den USA gelebt als Jugendliche und deswegen war ich in New York und habe das gesehen und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich will das nicht angucken, das macht mich total unglücklich. Ich will jetzt auf die Bühne rennen und da mitspielen. Ich will die Hauptrolle, ich will die da sein. Ich will das nicht angucken. Das war Rent. Wow. Und jetzt letztens habe ich ein Musical entdeckt, Next to Normal. Das habe ich auch gesagt, das wäre auch ein Traum von mir. Bei Next to Normal geht es um psychische Erkrankungen, um Depressionen oder auch andere Erkrankungen. Was macht das mit einer Familie, wenn die Mutter psychisch krank ist? Also so die harten Themen, die mich auch in der sozialen Arbeit, also denen ich begegne, mit denen ich arbeite. Und das auf einer Bühne zu sehen und dann zu sehen, okay, danach wird etwas, was tabu ist, anders besprochen. Und die Menschen setzen sich mit Themen auseinander, die sonst nicht gern gehört und gesehen werden. Und wenn Musical das schafft, dann möchte ich da mitmachen.
Es ist dieser sichere Rahmen, sich mit Themen zu beschäftigen, die man nicht im richtigen Leben haben möchte, aber die wichtig sind für das Leben. Und deshalb kann man sie durch die Augen eines Musicals sehen oder durch eines Films, einer Serie, je nachdem.
Musical wird oft assoziiert als oder definiert als eine oberflächliche Branche, weil es ist viel gute Laune und alles wird gut und Disney und die Prinzessin und der Prinz und so eine Welt, in die man entfliehen kann, angucken und einfach die Menschen unterhalten, dass sie 2 Stunden gute Laune haben. Und da habe ich immer gesagt, das bin nicht ich. Das ist nicht die Musicalbranche, die ich bin. Und das passt nicht zu mir. Gibt es auch eine andere Art, Musical zu machen? Das wäre mein Wunsch.
Das Schöne ist ja, dass das alles basiert auf der Idee von Storytelling. Große Filme, Serien, Musicals. Die haben alle immer diese gleiche Grundlage, diese Idee davon, dass es eine Heldenreise gibt, die man begleiten kann als Publikum. Und zwar gibt es eine Heimat, in der es so eine Art Problem gibt, da herrscht ein Mangel, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und ein Held weiß, dass er sich jetzt auf den Weg machen muss, um dieses Problem zu lösen. Und er hat oft einen Mentor an seiner Seite, der ihm hilft und was erklärt. Luke Skywalker hatte Obi-Wan Kenobi, Frodo hatte Gandalf. Und dann macht sich dieser Held eben auf eine Reise und begibt sich in eine fremde Welt, in eine magische Welt oft und findet Freunde, Verbündete, aber auch Gegner, gegen die er kämpfen muss und oft wirklich auch einen sehr, sehr großen Gegner, der am kritischsten Punkt besiegt werden muss, damit dann so ein Ziel erreicht wird, das das den Mangel in der Heimat wieder auflösen kann und damit man zurückkehren kann in die Heimat und dann ist alles wieder gut und es gibt ein Happy End. Mhm. Und diese Idee von Storytelling kann man ja nun wirklich auf jeden großen Film anwenden. Also wir haben gerade über Star Wars gesprochen. Luke Skywalker macht sich auf den Weg, weil Obi-Wan Kenobi ihm sagt, Mensch, die Galaxie wird unterdrückt vom Imperium. Und dann findet er seine Freunde Han Solo und Chewbacca und findet natürlich dann auch Feinde in Form der Sturmtruppler des Imperiums und Darth Vader. Und am kritischsten Punkt schafft er dann eben, den Todesstern zu zerstören und zu besiegen. Und die Galaxie ist wieder frei, zumindest bis zum nächsten Teil, wenn das Imperium wieder zurückschlägt. Aber dieser Dreh ist ja auch in allen Musicals drin. Und das finde ich so schön, weil es sagt so viel über die Art aus, wie wir Menschen ticken und wie wir funktionieren, wie die Psyche funktioniert. Und ich glaube, deshalb faszinieren Geschichten uns so sehr.
Ja,
weil es darum geht, dass wir erkennen, welche Gegner wir im Leben haben und welche Probleme wir lösen wollen und wo wir hinwollen. Und ich glaube, dass du genauso spürst wie ich, dass wenn wir mit Menschen über Geschichten reden oder auf der Bühne stehen, so in deinem Fall, dass wir ihnen dann einen Anhaltspunkt dafür geben, wie sie in ihrem Leben weitermachen sollen. Weil wir sind oft alle gleichzeitig auf der Reise. Wir sind der Held in unserem eigenen Leben, aber die Geschichte ist irgendwie dann doch sehr ähnlich.
Ja,
wo total, würdest du denn sagen, bist du gerade in deinem Leben, bei deiner Geschichte, was sind so deine Mentoren, die du hast? Und was sind die Gegner, vor denen du momentan noch stehst? Mal abgesehen von der Corona-Pandemie, die es dir nicht möglich macht, auf der Bühne zu stehen.
Ja. Also meine großen Helden sind, also meine Mutter zum Beispiel ist für mich ein ganz großer Held, ein Mensch, von dem ich Kraft schöpfe, mit der mir eng steht, auch ein Konfliktpunkt immer wieder hat, natürlich, ne, Kindheit, Aufarbeitung und so, da natürlich sind auch Verletzungen in Kindheit geschehen und die kommen dann auch mal hoch, aber prinzipiell ein Mensch, der mir viel bedeutet und meine Freunde. Was mich in meiner Entwicklung unglaublich weiterbringt, ist tatsächlich auch die Arbeit mit den Menschen als Sozialpädagogin, also jeder Mensch, mit dem ich mich beruflich auseinandersetze, da passiert bei mir sofort irgendwas. Also wenn ich mit Menschen mit sexuellem Trauma arbeite oder mit psychischen Erkrankungen oder mit heftigen Schicksalsschlägen, dann macht das ja was mit mir. Und das heißt, ich sage mal, es ist lustig, weil wir sagen, wir sind die Begleiter dieser Menschen, aber eigentlich ist es eher andersrum, dass ich von denen viel mehr lerne und an denen wachse, weil sie mir dabei helfen. Nur das wird gar nicht benannt. Und ja, das sind meine Helden sozusagen. Also ein bisschen ironischerweise, weil ich eigentlich in der Helferposition bin, beruflich.
Aber ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch, der einem in so einer Form begegnet, da ist, weil er was mit einem selbst zu tun hat.
Ja.
Man kann gar nicht in einem luftleeren Raum Leute helfen. Es ist immer die Beziehung zueinander, die irgendetwas auslöst, dass sich irgendwas verändern kann.
Ja, total. Ja.
Was glaubst du denn, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber was war so die Geschichte in dir, die du heilen wolltest? Oder was hat in deiner Heimat gefehlt, wenn wir bei diesem Bild der Storytelling bleiben, dass du irgendwann gesagt hast, ich gehe jetzt auf die Reise und ich mache das mit dem sozialen Bereich als Sozialpädagogin und irgendwann kommt dann noch das Musical dazu. Was hat dir gefehlt? Und du bist ja offensichtlich auch noch unterwegs. Also was suchst du noch?
Also Schlagwort Selbstwertgefühl würde ich ganz klar sagen. Die Selbstliebe, die Liebe, die ich als Kind nicht bekommen habe, damals von meinem Vater, die ich dann anders versucht habe zu füllen, so dass meine Existenz einen Sinn hat in dieser Welt und dass das einen Wert hat, dass es mich gibt und alles, was ich tue. Und ich meine, es ist eigentlich auch kein Zufall, dass ich dann in der Sozialpädagogik gelandet bin, weil ich hole mir meinen Selbstwert dann durch die Bestätigung, okay, ich habe hier jemandem geholfen, dem geht es jetzt besser, oder einen Jugendlichen auf einen guten Weg gebracht im Leben oder ne, Konflikt gelöst oder was auch immer. Alles klar, ich habe also mein Dasein hat also einen Sinn. Und deswegen bin ich halt auch so darauf gepolt, wie reagiert ein Publikum? Also was macht das mit denen? Es geht mir nicht um mich, weil mein Selbstwert für mich, wie ich es definiere, halt eben im Außen liegt, nicht in mir drin. Ich könnte ohne die Welt, würde ich keinen Sinn in meiner Existenz sehen. Also so. Und das ist immer noch ein Weg, also davon auch ein bisschen wegzukommen, ein bisschen mehr auch auf mich zu achten. Und da bin ich woanders, als ich es noch vor, weiß ich nicht, 15 Jahren war. Aber ich glaube, das begleitet mich immer wieder und kommt immer wieder hoch. So. Ja.
Was würdest du denn sagen, ist der Unterschied zwischen dir und der Welt? Also weil die offensichtlich hat ja die Welt an sich eine Daseinsberechtigung, aber wärst nur du da, dann nicht? Also wie kommst du drauf zu sagen, da ist kein grundlegender Wert in deinem Wesen?
Naja, weil ich so denke, so, naja, also mein Sinn in dieser Welt, dass ich in dieser Welt existiere, ist, damit hoffentlich die Welt danach einen Tacken besser ist vielleicht oder zumindest nicht schlimmer als vorher. Also und da möchte ich meinen Beitrag irgendwie leisten für die Gemeinschaft. Und wenn es keine Gemeinschaft und keine Welt gäbe, die ich positiv beeinflussen kann oder zumindest inspirieren, motivieren, wozu gibt es mich dann? Also dann braucht man mich auch nicht in die Welt setzen. Also so, das ist so ein bisschen mein Selbstbild, wenn man so will.
Ich glaube ja, dass das daher kommt, dass, also ich weiß nicht, was mit deinem Vater vorgefallen ist. Ich würde gern darüber reden, wenn du das möchtest. Aber vorneweg, glaube ich, möchte ich noch was anderes sagen. Nämlich, dass wir unseren Selbstwert ja eigentlich sehr oft daran koppeln, was wir tun, um den Selbstwert bestätigt zu bekommen. Also Selbstwert und Selbstliebe ist so eine Sache, die muss man sich erarbeiten. Da muss man dafür was machen, da muss man dafür was geben, für andere da sein und so weiter. Und wenn dann Liebe zurückkommt, dann nehmen wir diese Liebe an und sagen, gut, das ist jetzt das, was bestätigt, dass ich etwas wert bin und dass ich ein guter Mensch bin.
Ja, und, total, ja.
Aber was wäre, wenn es andersrum wäre? Was wäre, wenn Selbstliebe etwas ist, das wir nicht tun müssen und nicht leisten müssen, sondern dass es genau das Gegenteil ist? Etwas nicht zu tun, führt automatisch zu Selbstliebe. Und damit meine ich, dass wir immer glauben, wir müssten etwas machen, damit wir uns einreden, wir sind gut, während genau das uns noch weiter weg davon führt, uns wirklich selbst zu lieben. Und würden wir feststellen, dass das nichts zu tun oder nichts zu machen, sondern einfach nur zu sein, genug ist. Und ja, unser Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und irgendetwas in einem im Kern, bevor du noch irgendetwas tust, hat Würde und hat Daseinsberechtigung. Und darf hier sein und darüber hinaus, weil du das anerkennst in dir selbst, kannst du auch sagen, und weil das für mich gilt, gilt das auch für andere Menschen und deshalb versuche ich ihnen zu helfen und ihre Welt auch nochmal besser zu machen.
Ja, also da höre ich sofort eine Stimme in mir, die sagt, das gilt für alle anderen, aber nicht für mich. Also ich drehe es in meinem Kopf genau andersrum. Ich sage, bei allen anderen Menschen sage ich bedingungslos, du hast eine Daseinsberechtigung und alles, also sei, also dein Sein reicht. So. Aber bei mir selber sage ich, nein, Hanna, du musst aber was tun dafür. Also warst du heute ein guter Mensch? Hast du heute was Gutes gemacht? Wenn ich nur auf dem Sofa gesessen habe, weil Corona ist, dann war der Tag eigentlich komplett sinnfrei, dann hätte man den auch nicht auch lassen können. So. Also aber das, diese Anspruchshaltung, die habe ich nicht bei anderen Menschen, die habe ich nur bei mir selbst.
Aber Hanna, wer diese Stimme, die du da hörst, die ist alt, aber die hat dir irgendwann irgendjemand in den Kopf gesetzt. Die ist nicht aus dir entstanden. Wer hat das damals gesagt?
Ich glaube nicht, dass das jemand gesagt hat. Ich glaube, es war eher die Erfahrung als kleines Kind, wo man nichts reflektieren kann und sich auch nicht wehren kann. Ich werde gerade von jemandem abgestoßen oder nicht geliebt oder nicht einfach bedingungslos angenommen. Also muss man dafür anscheinend was tun. Also das sitzt tief. So. Es wurde, glaube ich, nicht aktiv ausgesprochen. Das ist auch kein, es war auch quasi nicht so gemeint, bin ich sicher. Aber das ist halt das, was hängen geblieben ist, wenn man so will.
Ja, das meinte ich, glaube ich, auch. Ich meinte nicht, dass das wirklich einmal so ausgesprochen wurde. Aber irgendetwas in dir hat angefangen, als diese Stimme zu wirken, weil es sich dachte, das Leben ist so sicherer. Und weißt du, als Kind müssen wir alle geliebt werden und wir sind alle nicht alleine lebensfähig. Und wenn wir glauben, dass das, was wir zum Überleben brauchen, davon abhängig ist, dass wir irgendetwas tun müssen, dann sind wir irgendwann 30 und denken immer noch, dass wir nur deshalb leben können, weil wir irgendetwas tun müssen.
Ja,
Und ja,
schon, ja.
ich denke, dass diese Stimme in deinem Kopf diese Art von Tun ist, die ich meine, die, wenn man sie weglässt, plötzlich enthüllt, dass darunter etwas anderes liegt, nämlich, dass man nichts tun muss, um sich selbst zu lieben, sondern dass das einfach von immer schon von alleine passiert. Und darüber liegt diese komische Schicht, bei der man sich so viele Gedanken darüber macht, was man eigentlich machen soll und was ist der Sinn im Leben und wie kann man andere glücklich machen und sind andere glücklich, damit man selbst glücklich sein kann. Hast du denn das Gefühl, dass das tatsächlich irgendwas mit deinen Eltern oder deinem Vater oder so zu tun hatte, dass du damals dachtest, du musst leisten, damit sie dich mögen und damit du sicher bist?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, also, wo es herkommt, weiß ich eigentlich sehr genau. Nur dann kann man das trotzdem nicht eben ausstellen und ad acta legen. So. Es hat
Ja,
ganz
das
viel damit,
stimmt.
es hat alles damit zu tun. Aber auch nicht nur, also auch Schulerfahrung. Ich bin relativ viel umgezogen als Kind und Jugendliche und danach auch weiterhin alle paar Jahre und immer neu anfangen und neu integrieren an einem anderen Ort, zwingt einen dazu, um als Überlebensmechanismus sich anzupassen und so zu sein wie die anderen, damit man irgendwie reinkommt, damit man dazugehört. Und das ist auch eine Erfahrung, die mich da, glaube ich, die mir da nicht immer geholfen hat, weil ich oft anscheinend nicht so war wie die anderen und irgendwie anders und nicht passte. Und das auch mir gesagt wurde, also ne, als Jugendliche dann, wenn man irgendwie versucht, in eine Clique reinzukommen und es klappt nicht. Oder man, also ich war Außenseiterin in der Schule als Jugendliche. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, nochmal Feuer gegeben, oder Holz ins Feuer gepackt.
Genau, es hat diese Stimme darin bestärkt, dass sie ja eigentlich recht hat. Und
Genau,
jetzt ist
richtig.
wahrscheinlich für dich so ein bisschen die Frage, welcher Stimme in deinem Kopf traust du? Der Stimme, die sagt, du bist gut, wie du bist, oder der Stimme, die sagt, du musst was tun? Es
Und
sind ja beides nur Stimmen, es sind ja beides Gedanken.
ich glaube, die kämpfen manchmal in meinem Kopf. Also manchmal höre ich sie richtig so quasi wie in so einem Boxring kämpfen und denke so, alles klar, wollen wir mal sehen, wer gewinnt.
So, können wir das kurz wieder auf Storytelling anwenden, weil ich finde das so eine tolle Geschichte, die so toll erklärt, wie sowas funktioniert. Jetzt nehmen wir mal an, die Heimat im Mangel, von der wir am Anfang gesprochen haben, ne? Zum Beispiel das Auenland oder der Planet Tatooine von Star Wars. Da hat irgendwas nicht gepasst, da gab es ein Problem. Und das Problem bei dir war, diese Stimme, die sagt, ich muss irgendwas tun, damit ich geliebt werde. So wie es ist, kann es nicht sein. Ich muss mich jetzt mal auf die Reise machen und herausfinden, was ich tun muss, damit ich es endlich schaffe. Und das Ziel war klar, ne? Das Gefühl so, ich bin gut, ich bin liebenswert, alles ist gut, ich bin sicher. Und seitdem bist du auf der Reise, als Heldin, auf deinem Weg und du machst so viele unglaublich tolle Sachen und du hilfst unglaublich vielen Leuten. Die Frage ist, wie sehr hilft es dir auf deinem Weg? Und wahrscheinlich ist es so, dass alles, was du tust, immer nur für den Moment hilft. Dass dann, wenn du jemandem geholfen hast, du denkst, ja, geil, und dann muss aber wieder die nächste Person kommen. Und wenn
Ja,
du
genau.
einmal eine richtig schöne Ballade gesungen hast, denkst du dir, ja, geil, und dann ist aber wieder kurz diese Leere da und dann muss wieder der nächste Song kommen.
Ja, genau
Und
das ist es.
das ist aber dieser Konflikt auf Augenhöhe. Du besiegst das Problem nicht, aber du unterliegst dem Problem nicht. Und immer dann, wenn der Held und der Gegner in einer Story genau gleich stark sind, und sich deshalb nicht besiegen oder unterliegen können, deutet das darauf hin, dass der Held und der Gegner in dieser Geschichte ein und dieselbe Person sind.
Das stimmt.
Nur wenn es die gleiche Person ist, kann sie auch exakt gleich stark sein. Das heißt, das, was dich deinem Ziel näher bringt, ist nicht das, von dem du denkst, dass es dich näher bringt, nämlich für andere da zu sein und liebenswert zu sein, damit sie dich auch mögen, sondern festzustellen, dass die Person, die sagt, dass du das tun müsstest, nur damit du liebenswert bist, dass du das selbst bist. Und dass dieser Geist und dieser Dämon genau so lange Kraft hat, solange du glaubst, dass das jemand anderes wäre als du selbst.
Das Bild ist schön, ja, das stimmt.
Eigentlich, aber es ist so toll, weil du bist so mittendrin auf der Heldenreise. Und ich glaube, du merkst auch, dadurch, ich meine, dass das alles so anstrengend war, auch mit Corona und allem, dass du eine andere Lösung brauchst, als ständig auf andere angewiesen zu sein.
Ja, total, auf jeden Fall. Das kann es nicht sein. Also alleine nicht. Ja,
ja, aber wenn es die anderen nicht sind, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Ja. Ja, und also das stimmt und da bin ich auf jeden Fall auch auf einem anderen Weg. Also wenn ich mir das Boxerbild vorstelle, also Held und Gegner waren nicht immer gleich stark. Also die andere Stimme war auch mal lauter, die gesagt hat, hier, du musst dir deine Liebe erstmal verdienen. Und das ist leiser geworden. Also die sind gleichberechtigt oder ich weiß es gerade nicht, aber es ist auf jeden Fall in einem Prozess. Und trotzdem ist die Stimme immer noch da, auf jeden Fall. Mhm. Und also gerade, ich habe auch in vielen Entwicklungsländern gelebt und viel Armut und viel Leid um mich herum gesehen. Und dann jetzt auch in Corona, wenn Leute sich beschweren, wie schlimm es doch für sie ist, dann kriege ich immer einen richtigen Hals und bin innerlich so, am liebsten würde ich alle Leute anschreien und sagen, habt ihr eigentlich irgendeine Ahnung, was wirkliche Probleme sind? So, also wisst ihr eigentlich, was ist denn das für ein Problem, bitteschön? Ihr habt ein Dach über dem Kopf, ihr habt Hände, ihr könnt laufen, ihr seid gesund. Also so, weil ich anderes um mich herum gesehen habe und einfach irgendwie da eine ganz andere Perspektive drauf habe. Aber ich merke auch, dass der innere Richter in mir sagt, so, Bahana, du darfst jetzt aber auch nicht leiden. Also weil dieser Anspruch, ne, also dir geht's verdammt gut, das weißt du ganz genau. Also jetzt bloß nicht meckern, dass du gerade nicht auf einer Bühne stehen kannst, dass du nicht tanzen kannst, dass du eigentlich nichts deiner Leidenschaft ausleben kannst wegen Corona. Und das erlaube ich mir gar nicht so. Mhm. Weil dann mein Richter aber sagt, Hanna, nee, ist nicht.
Aber ist es denn nicht interessant, dass die äußeren Umstände eigentlich wenig zu sagen haben darüber, wie man leidet? Also ich finde, es gibt zwei verschiedene Sachen. Es gibt einmal tatsächlich praktische Probleme und damit verbunden zum Beispiel Schmerzen. Wenn man nichts zu essen hat, ist das ein richtiges Problem. Und auf der anderen Seite das, was ich Leid nenne. Also das, was einem widerfährt und was man dann im eigenen Kopf daraus macht. Und ich glaube, dass Leute, dass jemand, der in einem Krisengebiet lebt und deutlich ein Problem auf der praktischen Seite hat, trotzdem jemand sein kann, der wenig leidet, weil er einfach das Leben durch bestimmte Augen sieht und sich in seinem Kopf das nicht zu schlimm werden lässt. Und dass dann andere Menschen, denen es scheinbar total gut geht und die alles haben, unendlich leiden, weil sie in ihrem eigenen Kopf gefangen sind und der echt scheiße zu ihnen ist.
Ja.
Und ich glaube, dass es schon ein Zeichen von Mitgefühl ist, nicht nur danach zu gehen, was außen stattfindet im Leben der Menschen, sondern vor allem dahin zu gucken, was in ihrem eigenen Kopf ist und was sie mit sich selbst machen.
Ja, ja, absolut. Aber da denke ich mir, hey, wir leben in einem Land, wo man daran arbeiten kann. Es gibt die Ressourcen. Man muss mit diesen Leitgedanken nicht bleiben. Man kann daran was ändern und aktiv dagegen angehen, dass diese Gedanken so laut werden. Und dann werde ich noch wütender, weil ich denke so, du musst doch damit nicht so in deinem Leid bleiben. Du kannst doch was dagegen tun. So in anderen Ländern, die in Konfliktgebieten arbeiten, ein Flüchtling in einem Konfliktgebiet, der kann nichts machen und lächelt trotzdem. So, das sind Probleme. Also das, ja. da kriege ich dann immer, da werde ich innerlich wütend und muss mich ein bisschen entfernen, damit ich Leute nicht anschreie.
Boah, ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, ganz viele unserer Hörer spüren auch so gerade dieses Gefühl, Aber glaubst du denn wirklich, dass etwas zu tun die Lösung ist? Oder ist die Lösung nicht eher irgendwas wegzulassen? Nicht noch mehr Energie reingeben in die Sache, sondern einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was ist das eigentlich, was gerade dieses Leid verursacht? Weil im Grunde, weil du erkennst, was andere Leute so leiden lässt, erzeugst du in deinem eigenen Kopf wahnsinnig Leid, weil du nichts dagegen machen kannst und du sie am liebsten anschreien würdest.
Ja, also und dann wären wir wieder bei den eigenen Themen. Also Ohnmacht ertragen können, ist für mich an meiner Arbeit ein Riesenthema, zu sagen, okay, ich kann das und das tun, aber der Rest liegt nicht in meiner Macht und ich gehe einen Schritt zurück. Und auch dieses Schritt zurückgehen, entschleunigen, Gelassenheit lernen ist für mich, ich fühle mich manchmal ein bisschen hyperaktiv, obwohl ich es nicht bin. Dann sind dann wieder meine Themen, die dann da rauskommen, so auf jeden Fall.
Wer weiß, ob Ohnmacht nicht vielleicht sogar die Lösung ist, anstatt das Problem. So aus dem Reframing-Ding. Also wahrscheinlich hast du so sehr Angst vor dieser Ohnmacht, weil irgendetwas in dir sagt, du darfst nicht die Kontrolle verlieren über die Situation und du musst ja weiterhin tun und handeln. Und ne? Aber zu merken, dass wenn man ohnmächtig wird und einfach mal alles laufen lässt, dass dann nicht die Welt untergeht und dass darunter so eine größere Ruhe liegt, das ist, glaube ich, eine sehr interessante Erkenntnis, die man machen kann, wenn man sich erstmal traut, sich diesem Gegner zu stellen und zu sagen, das, was ich gar nicht will, nämlich die Zügel aus der Hand lassen, ist möglicherweise sogar eine Lösung.
Ja, tatsächlich stimmt das. Ja, ich erfahre jetzt auch manchmal, also ich habe letztens mit einer 17-jährigen selbstmordgefährdeten Jugendlichen gearbeitet, die Hunderttausende Diagnosen hat und einfach am liebsten nicht mehr will. Und von außen wäre ihr Leben so perfekt und sie sagt, ich will mich vor den Zug schmeißen, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Und ich arbeite mit ihr und sage, boah, also retten kann ich die nicht. Wenn die sich umbringen will, macht die das und dann ist das so. Und ich habe darüber keine Macht. Und gerade dadurch, weil ich das so klar hatte für mich, konnte ich sie unglaublich tatsächlich stärken, das Leben vielleicht doch nochmal anzugehen. Und das fand ich unglaublich, diese Erfahrung. Ah, meine Ohnmacht ist gerade der einzige Weg, mit ihr zu arbeiten. Weil wenn ich versuche, darüber Macht zu übernehmen, dann schmeißt sie sich definitiv vor den Zug. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Also genau da damit zu arbeiten, dass Ohnmacht eben der Weg sein kann.
Boah, ich habe gerade voll die Gänsehaut. Ich finde, du hast da sehr einen Nagel auf den Kopf getroffen. Ich denke gerade an den Film Gravity. Das ist nur so ein kleiner Einschub, den ich mache. Aber in dem Film, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, geht es darum, dass Sandra Bullock sich in der Erdumlaufbahn der Erde befindet, auf einer Raumstation und zurück auf die Erde muss. Und sie braucht einen gewissen Antrieb, um irgendwie einmal sich in der Umlaufbahn in Bewegung zu setzen, um dann auf die Erde zuzusteuern, und dann hat sie es geschafft. Und sie hat diesen Antrieb nicht mehr. Und dann findet sie heraus, dass die Kapsel, in der sie sich befindet, so einen Bremsmechanismus hat, der dafür sorgt, dass wenn die Kapsel auf die Erde zusteuert, dass dieser Bremsmechanismus sich startet und die Kapsel verlangsamt. Und plötzlich checkt sie, das, was bremsen soll, ist das, was ihr jetzt den nötigen Antrieb gibt. Dass genau die Energie, die fürs Bremsen zuständig war, jetzt aktiviert werden muss, damit sie endlich loskommt aus der Umlaufbahn und auf die Erde zusteuert und zurückkommen kann ins Leben. Mhm. Und ich glaube, ich habe voll gerade das Gefühl, so dass du da gemerkt hast, boah, da ist irgendetwas, das eigentlich für Bremsen zuständig ist. Aber wenn ich mich dem hingebe, dann ist das, was gerade die Lösung für das Problem ist, was mir Antrieb gibt.
Ja.
Aber was sagt das denn dann über dein eigenes Leben aus? Also was, du hast ja gesagt, jeder Mensch, den du triffst, der hat auch was mit dir zu tun. Als du das bei ihr gemerkt hast, was hat das mit dir gemacht und was hat sich verändert durch diese Erkenntnis, die du hattest?
Es hat mich in gewisser Weise ein bisschen befreit von meinem eigenen Leistungsdruck, den ich mir immer mache. Dem Druck, etwas gut zu machen, hinzukriegen, jemanden, also nicht zu retten, aber tatsächlich dafür zu sorgen, dass sie sich eben nicht umbringt und dass sie wieder gesund wird psychisch und festzustellen, hey, da habe ich keine Macht drüber. Ich habe eigentlich unglaublich wenig Macht über andere. Und wie gut ist das? Weil das befreit mich ja. Mhm. Das war so ein bisschen wie, ich kann wieder besser atmen nach einer Erkältung. So. Mhm.
Ja. Und was wäre, wenn du die Macht, die du auf dich selbst ausübst, auch ein bisschen lockerer lässt?
Das ist nicht ganz so leicht.
I know, sonst hätten wir es ja alle schon längst hingekriegt. Aber das ist ja, dafür mache ich ja diesen Podcast, weil wir uns gegenseitig inspirieren können, uns genau diese Fragen zu stellen. Würde ein einfacher Satz irgendetwas auslösen, dann ist das Problem gelöst, dann bräuchte man nicht so viele Psychologen und Coachings und was auch immer. Aber je öfter wir darüber reden, desto mehr dämmert uns vielleicht, dass da irgendwas dran sein könnte an diesem Loslassen. Weil ich weiß es nicht, beschäftigst du dich manchmal mit Meditation oder so Themen?
Immer mehr. Ich tue mich schwer mit Meditation pur, weil ich bewege mich sehr, sehr gerne und ich brauche immer erstmal vorher Sport, dann kann ich das besser. Aber so die Kombination von zum Beispiel jetzt, wo ich nicht tanzen kann, gehe ich halt dann joggen und dann nach dem Joggen Yoga zum bisschen Dehnen und so. Und dann danach könnte ich meditieren. Also dann wäre ich in so einem Zustand, wo ich das könnte. Aber so an sich, so, dann bin ich viel zu zappelig. Also bin ich viel zu überall und nirgendwo mit meinen Gedanken, mit meinem Körper, mit habe zu viel Energie und dann kann ich das nicht. Mhm. Aber ja, aber so den Grundsatz davon auf jeden Fall.
Die Frage ist ja auch ein bisschen, welche Art von Meditation macht man? Also ich finde, man kann wunderbar auch meditieren, während man joggen geht. Ja. Der Punkt ist, was mache ich mit meinem eigenen Kopf? Und merke ich gerade, dass ich meinen Gedanken am Schwanz klebe und mich von ihnen durch die Gegend ziehen lasse? Oder checke ich gerade, was meine Gedanken sind und dass ich das nicht länger mitmachen muss? Das ist ja die eigentlich krasse Frage von Meditation. Ich liebe dieses Bild. Meditation wird beschrieben wie, man sitzt an einem Straßenrand und guckt dem Verkehr zu, wie die Autos vorbeifahren. Und normalerweise wäre das ja so, dass sobald irgendwie ein Auto vorbeikommt, das einen wütend macht oder ärgerlich oder irgendwas Tolles ist oder sonst irgendwas, steigt man in das Auto ein und fährt los. Und zwar mit voller Geschwindigkeit. Und merkt erst nach einer halben Stunde, dass man immer noch im Auto sitzt. Mhm. Und Meditation bedeutet einfach nur immer wieder zu checken, Moment, ich gucke den Verkehr an, ich muss nicht in jedes blöde Auto einsteigen. Und das kann man ja machen, während man auf dem Kissen zu Hause sitzt oder während man joggt oder während man spazieren geht oder beim Abspülen. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass mit der Zeit merkt man, wie wohl man sich am Straßenrand fühlt und dass man eigentlich gar nichts braucht. Normalerweise sind wir in diesem Modus, was mache ich denn als nächstes? Wahrscheinlich kennst du das auch, dieses, oh, und ich muss noch das machen und das auch und ich kann es gar nicht aushalten, wenn es ruhig ist und still, weil ich muss um mir überlegen, was ich als nächstes mache, vielleicht sogar, wie kann ich wieder jemandem helfen, was kann ich noch tun, wie kann ich selbst besser werden? Ja. Und zu merken, dass diese ganzen Gedanken eigentlich sowieso nur der Quatsch sind, der an einem vorbeifährt, während weiter hinten so ein riesiger Raum ist, wo man jetzt gerade sitzt und sich denkt, während ich diesen ganzen Quatschgedanken zuhöre, ist doch eigentlich schon alles gut und alles erreicht, was ich brauche. Nämlich, ich bin hier.
Also anderen Leuten sage ich, gönnt euch, macht das alles. Wunderbar, finde ich toll. Also wenn ich das nur tue, dann kommen bei mir Stimmen wie, du bist heute aber echt faul gewesen, jetzt bist du zur Couchpotato, das warst du eigentlich nicht, bist du nicht. Du hast eigentlich, hättest du da noch ein Buch lesen können, dies noch machen können. Heute war es aber nicht besonders sportlich. Und. Also ich setze mir auch gerne Ziele, die ich dann aber nicht erreiche, um mich dann darüber zu ärgern. Also ich habe schon dann immer auch Stimmen, die dann eben hochkommen, die dann mich selber sozusagen wieder runterziehen wollen. Und ich bemerke das und sage, jetzt halt mal deine Klappe, Stimme. Aber die Stimme ist ja trotzdem erstmal da. So.
Ja, aber glaubst du der Stimme? Hat sie denn recht oder ist es einfach nur irgend so eine Stimme wie so ein altes Radio, das immer noch läuft, weil man es nie ausgemacht hat?
Ich überprüfe sie so ein bisschen auf Sachlichkeit. So, was sind denn die Fakten heute? Und gehe mit ihr quasi ins Gespräch. Aber manchmal hat sie ja dann auch recht. Also wenn ich denke so, wow, Hanna, heute warst du echt nur 10 Stunden auf der Couch. Geht ja gar nicht.
Und womit hat sie recht? Dass das gar nicht geht, dass du mal 10 Stunden auf der Couch liegst?
Ja, also weil mein Selbstbild auf jeden Fall was anderes sagt, als ich bin eine Couchpotato, ich bin eigentlich das Gegenteil. Und also in meinem Selbstbild zumindest. Mhm. Und Corona zwingt mich dazu, Dinge also so zu leben, wie ich eigentlich gar nicht leben möchte, nämlich viel, viel, viel ruhiger, als ich das möchte. Und
das klingt aber auch nach einem sehr stressigen Selbstbild, das du da mit dir rumträgst.
Ja, ist es vielleicht auch. Kann sein.
Ja, also es könnte doch so toll sein. Man liegt auf der Couch und denkt sich, ach, wie schön, ich kann auf der Couch liegen und das genießen. Aber wenn dann da so ein blödes Selbstbild dazwischen grätscht, das sagt, Moment mal, aber ich bin die sportliche Yoga-Hanna und ich muss jetzt springen und tanzen und gleichzeitig auch noch singen, dann ist das ja erstmal anstrengend, finde ich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, was tut mir gut? Und ich weiß, dass wenn ich eine Stunde laufen war und Yoga gemacht habe und dann duschen und einen schönen Tee und so, dass es mir wesentlich besser geht, als wenn ich tatsächlich nur eine Stunde auf der Couch gelegen habe und Netflix geguckt habe. Also es gibt mir halt gar nichts. Ja, ich bin da sehr selbstkritisch, aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch sehr genau, okay, was tut mir denn wirklich gut? Und es ist halt eben nicht die Couch meistens.
Ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass es einfach so Menschen gibt, die sind ein bisschen ruhiger und Menschen, die ein bisschen energetischer sind. Und allein, wenn ich mit dir rede, ich merke ja auch, ne, in dir steckt so viel Energie und so viel Liebe, die du rausgeben willst. Das ist wunderschön. Deshalb will ich dir das gar nicht wegreden. Aber nehmen wir mal an, du machst Sport und du machst Yoga und dann bist du noch ein bisschen draußen, machst dir einen Tee, was gut zu dir. Wie lange dauert es dann, bevor irgendeine Stimme kommt und sagt, oh, aber so kann das jetzt nicht bleiben, jetzt musst du noch irgendwas machen?
Die kommt recht schnell.
Wer hätte das gedacht?
Ja, ich bin auch nicht überrascht.
Ja,
die ist eigentlich immer irgendwie redet sie. Ich höre ihr halt manchmal nicht zu. Also so, ich steuere das so ein bisschen, ob ich gerade Lust, ihr zuzuhören oder nicht. Aber so, die redet eigentlich immer.
Ich glaube, eine der wichtigsten Lektionen, die wir als Menschen lernen können, ist, nicht zu sehr zuzuhören, wenn wir denken. Und das klingt so bescheuert, aber genauso ist es. Zu oft glauben wir, wir seien unsere Gedanken. Also irgend so ein Gedanke wie, ach, der Blöde hat mir die Vorfahrt genommen, da ich könnte mich ewig darüber ärgern, was ist denn das für ein Dummkopf, was ist ihm eigentlich eingefallen und ich muss doch noch das erledigen und weiß denn keiner, wie schlimm das alles ist. Und das ist oft etwas, von dem wir denken, das seien wir. Das bin jetzt ich zu 100% in diesem Moment. Und wir merken überhaupt nicht, wie sehr Gedanken, die im Kopf, durch den Kopf gehen, keinen großen Unterschied haben zu den Geräuschen, die einem durch den Kopf gehen, wenn man zum Beispiel Fernsehen schaut und die Nachrichten hört. Oder wenn man ein Vögelchen hört, das draußen zwitschert. Das sind ja auch alles nur so Sachen, die durch den Kopf gehen. Mhm. Aber die einen Sachen kann man einfach so lassen, wie sie sind. Und bei den anderen Sachen ist man plötzlich da komplett drin und steckt da fest und weiß auch nicht mehr. Und oh Gott, und es ist alles so fürchterlich. So gesehen ist es eine gute Lektion auch so, die du selbst herausgefunden hast. Man muss nicht immer auf alles hören, was der Kopf einem sagt, weil du bist nicht dein Kopf. Du bist der Bereich, der das alles wahrnimmt, was in deinem Kopf passiert. Und du bist das, was alles wahrnimmt, was du fühlst. Und du bist nicht jedes Gefühl, an dem du klebst. Und diese Erkenntnis schafft ja schon mal so ein bisschen Distanz. Weil, wenn du nicht mehr alles machen musst, was du denkst, dann musst du vor allem nicht das tun, wenn du wieder mal hörst, die alte Schallplatte von damals, aber du musst jetzt irgendwas tun, damit du gemocht werden wirst.
Ich nehme die Stimme auch nicht immer so für voll, muss ich sagen. Manchmal lache ich auch und denke so, ah, Hanna, jetzt redest du wieder. Ja, ja. Mhm.
Also, cool.
Das, also man findet ja so ein bisschen seine Wege, aber und manchmal werde ich auch wütend und sage, ach, jetzt redet sie wieder, kann sie nicht mal einfach mal ihre Fresse halten? So. Also,
und dann denkst du dir, jetzt ist wieder diese Stimme, die wütend wird, weil sie sich denkt, kann die andere Stimme denn nicht die Fresse halten?
Total.
Und dann geht das immer so weiter. Aber weißt du, am Ende, wenn man immer so weitermacht und dann kommt diese Stimme und dann kommt diese Stimme, merkt man plötzlich, dass man selbst ja nicht in dem ganzen Raum ist, wo die ganzen Stimmen sind, sondern dass man selbst an einem viel ruhigeren Ort ist, von dem man sich auch zurücklehnen kann und sich amüsieren kann über den ganzen Quatsch, der da im Hirnkino abläuft.
Ja, es ist manchmal wie ein Kino, das passt, das Bild.
Oder wie eine Musicalbühne, so kann man es auch sehen. Jeder hat seine Rolle und jeder singt kurz im Scheinwerferlicht sein großes Drama und seine traurige Ballade. Und dann fällt der Vorhang aber auch wieder zu und das Publikum war nie das Stück, nicht das, was auf der Bühne passiert ist. Und es hat sie verändert dadurch, dass sie es erlebt haben, aber sie waren nicht die Bühne. Und ich glaube, das Ähnliches können wir auch über unsere Gedanken sagen. Sie verändern uns und sie haben mit uns zu tun, aber wir sind sie nicht. Und manchmal ist es gut, einen Schritt zurückzugehen und sich zu freuen, was für ein Riesendrama auf der Bühne passiert, aber dass man selbst eben nicht Teil des Dramas ist.
Ja.
Hanna, das war ein so tolles, inspirierendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Das war echt toll. Du, ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg dabei, nicht immer auf deine Stimme zu hören, sondern auch mal einfach dich auf die Couch zu legen, wenn dir wirklich danach ist und dann auch wieder aufzustehen und Sport zu machen, wenn dir danach ist. Und wenn irgendwann nach der Corona-Pandemie die großen Bühnen wieder aufmachen, dann würde ich mich sehr freuen, mich richtig berühren zu lassen von einer richtig schönen Ballade, die du singst.
Ja, vielen Dank. Ich würde mich freuen.
Alles Gute dir. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Wenn auch du mal Gast in diesem Podcast sein willst oder ein ganz persönliches und privates Coaching bei mir buchen möchtest, dann findest du alle Infos auf meiner Website und in der Beschreibung des Podcasts. Die Geschichte deines Lebens wird von mir produziert und soll möglichst viele Menschen erreichen und inspirieren. Dafür brauche ich jetzt deine Unterstützung. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte teile ihn mit so vielen Menschen wie möglich. Um die Kosten für den Podcast zu decken, habe ich einen Account für Support eingerichtet. Bitte sei sanft zu dir und auch zu anderen und vergiss nie, deine Aufmerksamkeit ist wichtig und sie ist wertvoll. Vielen Dank, dass du sie mir gegeben hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen.